Hallo, Hans.
Good morning, Tilo.
Oh, Alter, 3 Uhr nachts Debatte gucken.
Ja.
Bis, glaube ich, 4:45 Uhr.
Ja.
Das war's wert.
Unbedingt.
Das sind, das ist wie Drogen nehmen, wenn man sich Harris und Trump angucken kann.
Das entzieht sich meiner Kenntnis.
Und ich dachte, wir machen das einfach wie vor 4 Jahren.
Mhm.
Da haben wir ja, wir haben es damals die Shitshow genannt zwischen Biden und Trump. Die haben einmal debattiert gehabt. Wir haben es analysiert. Und das hat mir Spaß gemacht.
Mir auch. Das war sehr aufschlussreich.
Und das machen wir heute nochmal.
Ja, gerne.
Das Problem ist nur, wir brauchen eigentlich gar nicht diese Debatte jetzt zwischen Trump und Harris analysieren.
Wieso?
Naja, weil die Wahl jetzt ja schon entschieden ist.
Moment, ich lese überall, es sei ein extrem knappes Rennen in der Prognose.
Hast du nicht mitbekommen, wer jetzt Kamala Harris endorsed hat?
Wer?
Taylor Swift.
Ah! Wer?
Ja, und dann auch noch jemand ganz anderes.
Hm.
Dick Cheney. Ja, eine von den beiden Personen ist ein Kriegsverbrecher. Ich verrate dir jetzt aber nicht, wer.
Wollen wir mal zu der Veranstaltung kommen?
Hast du denn auch live geguckt?
Ja, klar.
Ja, klar. Du brauchst doch deinen Schlaf, Hans.
Ja, ältere Menschen brauchen weniger schlafen als so Jungspunde wie du, relativ gesehen.
Ja, aber ich fand, das war es mal wieder wert.
Ja.
Ich war nach der Debatte wacher als vor der Debatte.
Ja, das ist bei Veranstaltungen, wo Trump alleine redet, häufig nicht der Fall.
Ja. Hm. Und meine Katzen waren auch neben mir, haben auch gespannt zugehört, während ich sie versucht habe zu vernaschen. Mhm. Aber dazu kommen wir gleich. Ich hab Clips mitgebracht.
Ja.
Natürlich sollten sich alle die vollen, ich wollte gerade sagen 90 Minuten, das war glaube ich netto 90 Minuten.
Ja.
Aber das kennen wir halt nicht aus deutschen politischen Debatten, dass nebenbei noch Werbung läuft.
Zwischendrin, ja.
Aber damit musste man rechnen. Wir werden uns jetzt nicht so sehr darauf konzentrieren, wie der journalistische Aspekt dieser Debatte war. Ich fand, es war im Vergleich zu bisherigen Debatten, die wir auch immer verfolgt haben, schon deutlich besser. Also wenn du Biden gegen Trump gesehen hast, die CNN-Moderatoren, die haben eine Frage gestellt und haben die beiden einfach geantwortet, worauf sie wollen. Und dann gab es eigentlich gar keine Nachfragen oder das Bestehen darauf, Antworten zu geben. Ich fand es diesmal deutlich besser. Es ist immer noch anders, als ich es machen würde oder wie sie es, glaube ich, auch könnten. Aber es war deutlich besser.
Ja, also im Vergleich zu allen bisherigen, und das liegt nicht allein an der Person Trump, der ja ein schwieriger Diskussionspartner, wenn man so will, ist. Der antwortet ja auch, was und wie er will. Nein, aber von allen bisherigen Debates, die ich in den letzten Jahren gehört habe, fand ich das am überzeugendsten, weil es vom Format her eigentlich am fokussiertesten war. Es war eine Veranstaltung ohne Publikum, das heißt also man konnte nicht für die Galerie spielen. Es waren nicht 4 oder 3, sondern 2 Moderatoren, was gut war, weil es da kein ewiges Hin und Her gab. Und die beiden haben sehr, sehr präzise und sehr kurz und direkt reagiert. Also das fand
manchmal.
Ich als...
Also an vielen Punkten hätte ich mir gewünscht, dass sie dann auch mal zum Beispiel Kamala Harris daran erinnern, dass sie gar nicht auf die Frage geantwortet hat.
Ja.
Aber das ist halt Standard. Es kommt eine Frage zum Thema und dann kommt aber die PR-Antwort, die einstudiert wurde. Das war gerade am Anfang so. Ich fand, das hast du Kamala Harris auch insbesondere angesehen. Ich fand die ersten 20 Minuten von ihr wirkte sehr nervös.
Absolut. Absolut.
Sie wirkte sehr einstudiert. Also es war fast schon so eine Overperformance. Ich meine, die haben sich ja wochenlang vorher vorbereitet.
Ja.
Aber dann ist sie in den Groove gekommen.
Ja.
Und das werden wir uns gleich angucken.
Ja.
Hattest du auch
einen Eindruck? Das war genau der Eindruck. Also sie ist vor allem, ihr allererstes Statement, die hatten ja vorher geknobelt und das ist wie beim Fußball, wer gewinnt die Seiten, so, und es war so, dass es die Antwort, Biden hat das gewonnen, den Münzwurf, und er hat sich dann dafür entschieden, dass er am Ende das Schlussstatement hat.
Du meinst Trump?
Trump, ja, habe ich Biden gesagt, kann zwar sehen. Also Trump hatte das Schlussstatement gewählt, logischerweise das Richtige, weil das Schlusswort bleibt immer am meisten hängen. Und
hätte vielleicht dadurch, nicht machen sollen, aber da reden wir gleich drüber.
Und dadurch hatte Harris sozusagen das erste Statement und sie war komplett nervös, wirklich komplett nervös.
Das habe ich jetzt nicht mitgebracht, weil ich wollte es ja in aller Kürze machen, damit wir die Leute ja auch nicht langweilen und sich das ganz angucken. Aber die erste Frage an Sie war, okay, die Leute, würden Sie sagen, dass die Menschen in Amerika wirtschaftlich besser jetzt sind als vor 4 Jahren? Mhm. Und sie kommt damit, also ich bin ja aus Mittelamerika.
Und aus einer Mittelklassefamilie.
Genau, und dann, so also ich bin erstmal so und so. Und hat auch gar nicht auf die Frage geantwortet.
Richtig.
Und ist vielleicht auch schlau, weil ich glaube, viele Amerikaner und Amerikanerinnen sind der Meinung, das ist jetzt alles wirtschaftlich ganz schön schwieriger geworden, gerade wegen der Inflation und so weiter. Die Leute haben effektiv weniger Netto in der Tasche oder Geld in der Tasche.
Ja, also
und da war ich dann so, wenn das jetzt so weitergeht.
Genau.
Aber Hans, dann kam die zweite Antwort von Harris. Ging natürlich wieder nicht um das eigentliche Thema, die Frage, aber da hat sie ihr Framing der Debatte auf Trump dann eigentlich ziemlich gut dargestellt. Wir gucken rein.
Yeah. Vice President Harris, respond on the economy here.
Well, I would love to. Let's talk about what Donald Trump left us. Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. What we have done and what I intend to do is build on what we know are the aspirations and the hopes of the American people. But I'm going to tell you all in this debate tonight, you're going to hear from the same old tired playbook, a bunch of lies, grievances, and name calling. What you're going to hear tonight is a detailed and dangerous plan called Project 2025 that the former president intends on implementing if he were elected again. I believe very strongly that the American people want a president who understands the importance of bringing us together, knowing we have so much more in common than what separates us. And I pledge to you to be a president for all Americans.
Fand ich ziemlich gut, weil sie framed Trump so, der denkt nur an sich und der denkt bestimmt nicht an euch, die hier zuguckt und ich schon. Manchmal geht's auch ganz einfach.
Ja, das passt oder man erkennt daran, dass Harris sich vorab sehr, sehr genau überlegt hat, wen sie erreichen kann und wen sie erreichen will als Publikum, als Stimmen, die sie braucht. Mhm. Und da war es erkennbar so, dass sie gesagt hat, das hatte sie vorher auch schon gesagt, Trump ist die Person, die erstens 20 Jahre älter ist als ich. Trump ist die Person, die eigentlich immer mit der Vergangenheit argumentiert. Und ich bin die Person, die sagt, es geht hier aber um die Zukunft. Mhm. Und das hat sie dann auch dadurch Kennzeichen gemacht, dass sie gesagt hat, das und das hat Trump als Präsident uns hinterlassen. Ja,
das ist natürlich auch ein Abwehrreflex irgendwie. Natürlich, ja, also wir müssen jetzt aber die Scheiße wieder aufräumen, die er hinterlassen hat.
Ja, genau. Und diese und mit dieser Rolle, die sie sich sehr genau überlegt hat, ist sie sozusagen in eine Offensive, ein Stück weit in die Offensive gegangen. Und alleine, wenn man sich der Bildschirm ist ja gesplittet, man sah immer beide Köpfe, das ist auch interessant anzugucken.
Ist ja wie hier.
Trump war wirklich mit seinem dauerhaft zwischen wütend und missgünstig runtergezogenen Mundwinkeln, ja. Also er war einfach ein schlichte Launekopf und demgegenüber hat sie einfach vom atmosphärischen Eindruck her die jüngere Kandidatin deutlich dargestellt.
Ich habe gerade, während Hans geredet hat, versucht darzustellen, wie Harris, weil sie ja ganze Zeit wusste, wenn Trump redet, dass sie auch im Bild ist, wie sie auf Trump immer geguckt hat.
Ja. Sie hat sich ohne Worte über ihn lustig gemacht.
Ja, so ein Schmunzeln, nicht auslachen, weil du hast es ja gerade selbst gesagt, Harris steht da nicht, um die eigenen Wähler, die sie eh schon wählen wollen, zu überzeugen. Und Trump steht da auch nicht, um seine eigenen Wähler. Also ich schätze mal so 85-90% der Wählerschaft, die überhaupt zur Wahl gehen, sind nicht schon jetzt entschieden. Absolut. Die braucht man, die brauchen sie gar nicht erreichen. Sie müssen quasi die wenigen relevanten Unentschiedenen in den relevanten Swing States erreichen. Das hast du ja auch gemerkt, die Debatte ist in Pennsylvania stattgefunden, einer dieser sogenannten Swing States, wo es unklar ist, gewinnt da Trump oder Harris. Hm. Geht nicht darum, was die Kalifornier denken, weil die wählen eh Harris und die Demokraten.
Und zu deiner Vermutung, dass 85% eigentlich schon entschieden sind, das wird bestätigt durch Umfragen, die es gegeben hat nach der Debate. In der haben 80% der Befragten, in größerer Zahl Befragten, also repräsentativ, haben gesagt, für ihre Wahlentscheidung würde diese Debatte null Rolle spielen. Ich glaube, die sind festgelegt. Und wenn es 20%, das ist schon viel. Vermutlich sind es in Wahrheit noch weniger. Aber das sind am Ende Millionen Stimmen. Und das kann dann eben doch, wenn es in den Swing States passiert, mit relativ wenig Stimmen die Wahl entscheiden.
Also die Performance von Harris war ziemlich gut und sie hat, also wenn man davon sprechen will, diese Debatte gewonnen. Ich glaube aber nicht, dass die Debatte jetzt so viel Einfluss auf den Wahlausgang haben wird, weil jetzt irgendwelche sich Millionen Leute auf einmal umentscheiden oder sich dazu entscheiden. Das ist halt nicht wie 1960 Kennedy gegen Nixon, wo Nixon geschwitzt hat und Kennedy einfach reden konnte.
Und es ist auch nicht so, wie die Debate Trump gegen Biden.
Genau. Ja? Also das war, also, die war ja folgenschwer. Das war also jetzt die beiden Trump-Debatte war folgenschwer, historisch im Sinne von jetzt die entscheidendste im 21. Jahrhundert in Amerika.
Ja.
Das wird es jetzt nicht gewesen sein. Nein. Aber Harris hat auf jeden Fall die Erwartungen übererfüllt. Also am Ende ist es ja immer Erwartungsmanagement, das seht ihr jetzt auch überall in den Medien. Die Leute, die analysieren nicht, was tatsächlich gesagt wurde und welche Standpunkte und ob das überhaupt Sinn macht, was sie da sagen. Und das ist von beiden ziemlich dünn, weil Harris kaum irgendwie tatsächliche Policies hat.
Ja.
Und also ganz bestimmt nicht eigene. Wir kommen auch gleich mal dazu. Es gab ja auch ein paar gute Fragen dazu. Ja. Aber ja, am Ende hat Harris gewonnen, weil Trump krass verloren hat.
Ja.
Gut, sie hat ja gerade dieses Project 2025 angesprochen. Mhm. Das ist so ein rechtsradikaler, libertärer, 900 Seiten dicker Schinken von Staatsverächtern, die den Staat so gut es geht kaputt machen wollen. Wer sich das antun will, kann man alles reinlesen. Trump hat ja darauf reagiert. Wir hören mal rein.
Interessante Reaktion.
Number one, I have nothing to do, as you know, and as she knows better than anyone, I have nothing to do with Project 2025. That's out there. I haven't read it. I don't want to read it purposely. I'm not going to read it. This was a group of people that got together. They came up with some ideas, I guess some good, some bad, but it makes no difference. I have nothing to do.
Also, erstens sagt er, ich hab mit Project 2025 nichts zu tun. Da kannst du ja gleich mal sagen, ob du dem glaubst. Was ich ihm aber glaube, dass er sagt, er hat das gar nicht gelesen.
Ja.
Weil Trump liest ja halt nicht gern.
Ja, das glaube ich. Also ich glaube schon, dass er diese 900 Seiten, ich wüsste jetzt nicht, wo 900 Seiten jemals Trumps Lektüre gewesen wären. Nein, das glaube ich schon. Aber dass er damit nichts zu tun hat, das glaube ich nun wirklich überhaupt nichts. Sondern zu Trumps Rhetorik gehört immer, dass da, wo Entwicklungen, die eigentlich mit seinen Inhalten und seiner Position übereinstimmen, da, wo das nicht so gut läuft, hat er immer nichts damit zu tun. Die dramatischste Ereignis war ja der Sturm aufs Kapitol, wo Trump im Auto gesessen hat und gesagt hat, und jetzt geht mal dahin und macht euch auf den Weg. Und nachdem das in Form eigentlich wirklich einer grausamen, nach einem grausamen Kapitolsturm geworden ist, hat er hinterher gesagt, ich habe ja damit nichts zu tun. Wobei allen klar war, dass die Menschen sozusagen, die das gemacht haben, die Kapitolstürmer, die haben es gemacht im Gefühl, wir werden von Trump unterstützt, wenn wir das hier machen, wenn wir verhindern. Da ging es ja um die Bestätigung seiner Präsidentschaft.
Nee, die Bestätigung der
Ja, ja.
Des Ausgangs der Wahl 2020.
Ja, das meine ich.
Dass er verloren hat.
Das meine ich.
Ich würde aber trotzdem sagen, es sind zwei Paar Schuhe, der Sturm auf das Kapitol, ja, wo er natürlich zweifellos angestachelt hat. Bei Project 2025 kann ich mir tatsächlich vorstellen, das interessiert den gar nicht, was da drin steht, weil Trump macht ja am Ende eh, was er will. Mhm. Also Trumps Policies sind Trump. Aber er kann ja natürlich nicht eine Regierung stellen, ohne die Leute zu haben, die Minister werden und irgendwie auf hohen Positionen Dinge entscheiden. Und das ist ja der Unterschied zur Wahl 2016, wo er quasi ins Amt gekommen ist und dann irgendwie, ja, müssen wir ein paar Leute finden hier, die mal irgendwie für mich arbeiten. Diesmal, das wollen sie ändern. Die wollen ja quasi, die Rechtsradikalen wollen ja wirklich von Anfang an den Staat umbauen.
Ja.
Und wer da in seinem Team ist, ist entscheidend. Und wenn er jetzt sagt, er hat mit Project 2025 nichts zu tun, also CNN hat, kann man nachgucken, hat rausgefunden, mindestens 140 Leute, die für Trump gearbeitet haben, sind in diesem Project 2025 involviert. 6 davon seine ehemaligen Minister.
Ja.
Also das ist halt eine großflächige, mindestens rechtsradikale Planung, den Staat kaputt zu machen.
Und nun ist aber eben Project 2025 analysiert worden, es ist öffentlich kritisiert worden und sozusagen dieses Desaster, wie du sagst, es ist die Zerstörung demokratischer Strukturen, die darin beschrieben wird. Wenn das nicht so kritisch analysiert worden wäre, sondern wenn die Leute gesagt haben, oh, das ist jetzt aber mal ein intelligenter Plan für Trump, dann hätte er sich selbstverständlich das zu eigen gemacht. Da hätte er nie und nimmer gesagt, damit habe ich ja nichts zu tun. Mhm. Sondern er distanziert sich von Dingen dann, wenn er merkt, oh, das sieht jetzt nicht gut für mich aus.
Ja. Nächstes Thema. Harris hat Trump zu China angegriffen. Mhm. Und es ging teilweise um die Covid-Pandemie.
Ja.
Das fand ich ein bisschen strange von Harris, weil sie natürlich suggeriert, naja, Trump ist ja immer ein Freund von Diktatoren, darum ist er auch ein Freund von Xi Jinping. Was sie aber dann noch sagt zu Covid, wir hören es immer rein und ich will mal wissen, ob du die gleichen Gedanken hattest wie ich.
Focusing on what we need to do to support America's workforce so that we don't end up having on the short end of the stick in terms of workers' rights. But what Donald Trump did, let's talk about this, with COVID, is he actually thanked President Xi for what he did during COVID. Look at his tweet. Thank you, President Xi, exclamation point, when we know that Xi was responsible for lacking and not giving us transparency about the origins of COVID.
President Trump, alike.
Yeah. Also da könnte Trump natürlich sagen, bitte guck doch mal nach. Ich war doch der Erste, der sozusagen darauf hingewiesen hat, dass das eine chinesische Seuche ist, die da reingetragen wird. Das hat er nämlich auch gemacht. Mhm. Und dass er auf den Gedanken nicht gekommen ist. Also da ist Harris, wenn man so will, eigentlich ein Risiko eingegangen, diese Position Behauptung aufzustellen. Das war eigentlich eine.
Mein Bauchgefühl oder der erste Moment, wo ich dachte, so will sie jetzt irgendwie die Verschwörungsgläubigen, die Covid-Verschwörer da ein bisschen einsammeln, weil sie ja suggeriert hat, naja, vielleicht ist das ja, kommt ja doch aus einem chinesischen Labor, was wir einfach nicht wissen.
Ja,
meisten sagen ja, es ist dann doch nicht so. Aber klar, die Chinesen haben da nie für Aufklärung gesorgt. Aber dass sie das so geframed hat, ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen.
Ja. Ja, ja, hast recht.
Dann ein Highlight natürlich, damit konnte man rechnen, weil Hans ja sich mit den 60ern, 70ern studiert hat, weiß er ganz genau, wie Marxisten zu verstehen sind, woran man sie erkennt. Und Hans wird jetzt bewerten, ob Trump mit der Aussage zu Harris recht hat.
If she ever got elected, she'd change it. And it will be the end of our country. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics. And he taught her well.
Also ich meine, wenn die US-Demokraten vor Bernie Sanders schon Angst haben, der ja ein demokratischer Sozialist ist,
ja,
und alles auch im Hintergrund dafür getan haben, dass der hier nicht der Präsidentschaftskandidat wird. Warum lassen die denn eine Marxistin Präsidentschaftskandidatin werden, Hans?
Ja, ich glaube, es steckt was ganz anderes dahinter. Wenn Trump über Marxisten redet, es gab in der französischen 68er-Bewegung ein wunderbares Transparent auf einer Demo. Je suis un Marxiste, also ich bin ein Marxist, und dann Unterzeile Fraktion Groucho. So, also damit von den Marx Brothers.
Ja.
Und nur in diesem Sinne, ja, wenn man den Marxismus auf die Marx Brothers erweitert, nur dann hätte Trump recht. Er hat schlicht und einfach keine Ahnung.
Nee, ich meine, das ist am Ende, das kommt ja diese Marxisten und Kulturmarxisten, das kommt ja aus der rechtsradikalen Bubble.
Ja, das ist die Fortsetzung von McCarthy, wo alles Kommunismus war, was sozusagen nicht zum Konservativen...
Das sind diese Dog Whistles, die immer gebracht werden. Ja. Marxist, ohne genau zu sagen, was das heißt. Ja. Im Prinzip kann man es übersetzen, sie ist eine Antikapitalistin, eine demokratische Präsidentschaftskandidatin ist Antikapitalistin. Ja. Da wette ich alles dagegen, das ist aber nur Quatsch. Ich meine, man kann sich ja selbst in der Debatte anhören, wie kapitalistisch das alles ist. Es ist einfach nur Bullshit.
Ja.
Aber ich fand es lustig.
Ja, es ist insofern lustig und es zeigt, dass Trump sozusagen mit Angst und Ablehnung mit Buh-Personen, also Buh-Männer und Buh-Frauen arbeitet, in dem Marxismus. Ja? Das ist sozusagen der menschenfressende Kapitalismus, den er da beschwört.
Erinnerst du dich, dass er 2020 bei Biden, der sich ja gegen Bernie durchgesetzt hat, Biden als Sozialisten bezeichnet hat?
Ja, natürlich.
Aber das ist halt so typische Rechte, die alles, was links von ihnen ist, als wahrscheinlich Kommunisten und Staatsfeinde und so weiter bezeichnet.
Das ist grotesk.
Eine starke Szene und eine der besten inhaltlichen Sachen war Thema Abtreibung. Ist für uns ein bisschen weit entfernt für Europäer. Ich meine, klar ist in Deutschland auch immer noch Abtreibung streng genommen kriminalisiert, aber hier kann jede Frau eine Abtreibung bekommen, wenn sie möchte. Das ist in Amerika ein bisschen schwieriger.
Ja.
Gerade weil die Supreme Court Richter ja das Abtreibungsurteil Roe gegen Wade gestrichen haben. Ist jetzt alles kompliziert. Brauchen wir uns jetzt nicht drauf einlassen. Ich fand aber eher die Frage der Moderatorin stark an Trump, die eigentlich alles zusammengefasst hat, wie Trump in den letzten Jahren rumgeeiert ist als New Yorker. Ich meine, er war immer sehr, kann man schon sagen, progressiv in Sachen Abtreibung. Und jetzt als rechtsradikaler Präsidentschaftskandidat muss er irgendwie dagegen sein. Wir hören jetzt einfach mal die Frage der Moderatorin an. Antwort ist eher unwichtig.
I want to turn to the issue of abortion. President Trump, you've often touted that you were able to kill Roe v. Wade. Last year, you said that you were proud to be the most pro-life president in American history. Then last month, you said that your administration would be great for women and their reproductive rights. In your home state of Florida, you surprised many with regard to your 6-week abortion ban because you initially had said that it was too short. And you said, quote, I'm going to be voting that we need more than 6 weeks. But then the very next day, you reversed course and said you would vote to support the 6-week ban. Vice President Harris says that women shouldn't trust you on the issue of abortion because you've changed your position so many times. Therefore, why should they trust you?
Well, the vice presidential pick, which I think was a horrible pick, by the way, for our country, because he is really out of it. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says execution after birth, it's execution, no longer abortion, because the baby is born, is okay.
There is no state in this country where it is legal to kill a baby after it's born. Madam Vice President, I want to get your response to.
Erstmal Lob an die Moderatorin, deren Namen ich gleich nochmal raussuche, weil sie den Lob verdient hat. Das war eine der wenigen Stellen, wo er einfach, ich meine, ich habe die ganze Antwort, er hat, glaube ich, 3 Minuten gerambelt hin und her, behauptet dann irgendwie, dass die Demokraten im 9. Monat eine Abtreibung wollen und dass das irgendwie auch schon in ein paar Staaten möglich sei. Und am besten noch Exekution nach der Geburt.
Naja, also dass er behauptet, Walz habe zugestimmt, Tötung von Neugeborenen straffrei zu stellen. Das ist derartig jenseits jeglicher Aussage oder Beweisbarkeit. Da fragt man sich, warum, das muss selbst eigentlich Trump klar sein, müsste ihm selber klar
das
sein.
Das weiß er auch, darum eiert er ja da so rum.
Ja, aber warum sagt er es denn dann trotzdem?
Weil er wahrscheinlich alles irgendwie, der bereitet sich ja kaum vor und rambelt dann einfach 2 Minuten vor sich hin, versucht irgendwie alles irgendwie abzuräumen und die abzuholen, die strikt gegen jegliche Abtreibung sind. Dann irgendwie, ja, so ein bisschen vielleicht manchmal. Ja. Und dann halt irgendwie...
Also was man, du hast recht, da hat die Moderatorin ziemlich gut gefragt. Und da, das war so einer der Punkte, wo ich gemerkt habe, hier geht die strategische Planung von Harris für dieses Gespräch ganz gut auf.
Ja.
Weil Harris hat sie auch vorher kommuniziert, überlegt, wie kann sie sich bei den Wählerinnen und Wählern als eine glaubwürdige, engagierte Person darstellen?
Dazu kommen wir jetzt, also ihre Statements zur Abtreibung, das war eines der besten der ganzen Debatte. Dazu kommen wir gleich.
Ja, ne, lass mich das mal, möchte ich vorab sagen. Sie hat ja gesagt, sie zielt darauf, dass sie als besonders glaubwürdig für Wählerinnen dasteht. Und dazu gehört natürlich die Frage der Selbstbestimmung über den eigenen Körper, ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Und damit, dass das funktioniert, hat man gemerkt, erstens, da war sie in einer für mich authentisch, auch leidenschaftlichen Artikulation drin. Und sie hat damit auch die Moderatorin, die eben auch eine Frau ist und von der Frage der Selbstbestimmung über den eigenen Körper natürlich in besonderer Weise auch betroffen ist, die hat sie auch erreicht.
Der Punkt ist, ohne jetzt darauf einzugehen, was Trump und Harris überhaupt gesagt haben zu dem Thema, was entscheidend für das deutsche Publikum ist, das Abtreibungsthema ist für die Republikaner ein Verliererthema.
Ja, das ist richtig.
Also ich glaube, es gab bisher, also wenn es Abstimmungen zu Abtreibungsgesetzen in den Bundesstaaten gab, haben immer die, ich sage jetzt mal, Demokraten gewonnen und nicht die Abtreibung komplett verbieten Fraktion. Das heißt, am liebsten würden die Republikaner gar nicht über Abtreibung reden. Also wenn du den Parteitag gesehen hast, da ging es gar nicht um Abtreibung. Also obwohl sie dagegen sind, aber sie wissen selbst, das ist ein höchst unpopuläres Thema oder ihre Position ist höchst unpopulär. Sie müssen das aber machen, damit sie dann Teile der rechtsradikalen Bubble und Evangelikalen und so weiter auf der Seite haben. Aber sie wollen im Großfläche nicht darüber reden, weil sonst vielleicht tatsächlich viele Frauen sagen, ach du Scheiße.
Ja, nee. Das ist, also bei dem Thema stehen die Republikaner oder sitzen in einer Falle. Ja, nämlich in der Falle, dass sie auf der einen Seite konservatives, in bestimmter Weise religiös-fundamentalistisches Klientel halten wollen, indem sie sagen, Mord, Abtreibung und so weiter. Gleichzeitig sind aber auch ansonsten konservativ eingestellte Wählerinnen, die im Grundsatz durchaus republikanisch wählen würden. Ja. Wenn es dann aber um dieses Thema Abtreibung geht, da sind dann ja auch Frauen, die von denen welche dann auch schon Schwangerschaftsabbrüche in welcher Situation auch
immer. Ja, oder sie haben junge Töchter und denken sich, okay, Töchter, oh Gott, wenn die vergewaltigt wird,
das heißt,
dann kann die nicht abtreiben, weil die das verbieten wollen.
Genau so. Und das ist insofern, deswegen ist das, du hast recht, für die Republikaner ein Verliererthema.
Allein, dass das Thema der Debatte ist, ist schon scheiße für die Republikaner.
Weil ein Teil des konservativen Publikums mit der Zielsetzung, Positionen zu beziehen, die konservativ sind, distanziert sie davon.
Wir gucken uns jetzt die Antwort von Harris an. Also Teile der Antwort, natürlich geht es immer vornherein, nachhinein, irgendwie so bla bla bla. Aber das, was sie da einstudiert hat, weil Leute, fast alles ist einstudiert, was sie da gebracht hat. Aber das war stark.
Trump abortion bans that make no exception even for rape and incest, which understand what that means. A survivor of a crime, a violation to their body, does not have the right to make a decision about what happens to their body next. That is immoral. And one does not have to abandon their faith or deeply held beliefs to agree. The government, and Donald Trump certainly, should not be telling a woman what to do with her body. I have talked with women around our country. You want to talk about this is what people wanted? Pregnant women who want to carry a pregnancy to term, suffering from a miscarriage, being denied care in an emergency room because the healthcare providers are afraid they might go to jail, and she's bleeding out in a car in the parking lot. She didn't want that. Her husband didn't want that. A 12 or 13-year-old survivor of incest being forced to carry a pregnancy to term. They don't want that.
Das ist also super. Ich meine, das prägt sich ein. They don't want that. Ja. Das wollen die nicht.
Ja.
Die wollen nicht, dass sie irgendwie wird vergewaltigt und dann dürfen sie nicht abtreiben. They don't want that.
Und wenn man sich Trumps Gesichtsausdruck anschaut, er weiß, glaube ich, die ganze Zeit, in der sie sehr leidenschaftlich, sehr authentisch in ihrer Rolle als Frau sich artikuliert, er weiß ganz genau, dass das eine Verlierer Debatte
das Ding ist, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, Trump ist das Thema Abtreibung eigentlich völlig egal.
Ja.
Er ist der aus New York, wenn man sich über die Jahrzehnte anguckt, der war eigentlich sehr progressiv in der Frage.
Ja, ja.
He doesn't give a shit.
Ja.
Aber er muss als
natürlich
Kandidat der Rechten dagegen sein.
Ja, es ist ihm inhaltlich egal. Es ist ihm überhaupt nicht egal bei der Frage der Wähler. Mobilisierung.
Genau. Nächstes Thema, Migration. Ich habe jetzt die Frage des Moderators rausgesucht. Antwort interessiert uns erstmal nicht, weil wir genau wissen. Bei mir ist aber, hat was geklingelt, Hans, bei dir vielleicht auch. An welches andere Land im Thema Migrationspolitik erinnert dich diese Frage?
Vice President Harris, you were tasked by President Biden with getting to the root causes of migration from Central America. We know that illegal border crossings reached a record high in the Biden administration. This past June, President Biden imposed tough new asylum restrictions. We know the numbers since then have dropped significantly. But my question to you tonight is, why did the administration wait until 6 months before the election to act?
Könnte man auch in Deutschland stellen, oder?
Ich habe gerade überlegt, meine Formulierung wäre jetzt natürlich gewesen, nun wissen wir, wo sie es her haben. Natürlich, die Argumentationslinie ist exakt die vor allem in Deutschland die AfD vertritt. Und Trump, und deswegen, man kann wirklich allen nur empfehlen, guckt euch, im Internet ist diese Debatte verfügbar, 90 Minuten, auch mit deutschen Untertiteln, wer im Englischen nicht so firm ist. Das macht.
Haben die in der ARD das übersetzt oder
ja, mit die Untertiteln? Ich habe es in der ARD nicht gesehen, aber sie müssen es
übersetzen. Oder Phoenix haben. Oder irgendeiner wird es ja übertragen.
Ja. Nee, aber man findet, also auf YouTube findet man von ABC und dann kann man
die YouTube-KI wird ja selbst dieses Video jetzt quasi untertiteln.
Ich habe heute Morgen schon reingeguckt, es gibt es jetzt schon mit deutschen Untertiteln. Siehst du,
also.
Man kann es sich angucken. So, und das Entscheidende ist, und damit hat Trump sich wirklich ganz, ganz tief eingebuddelt. Im Rahmen dieser 90 Minuten hat er 5 bis 7 Mal das Narrativ vertreten, indem er sagte, an der US-amerikanischen Misere ist hauptsächlich schuld die Politik der Biden-Administration, die nämlich, und das ist dann immer seine Erzählung, die Flüchtlinge eingeladen hat.
Genau, die haben die Verbrecher reingelassen.
Nicht nur reingelassen,
sondern reingeholt.
Ja. Ja. Also er hat das Narrativ, und das ist ein Verschwörungsnarrativ eigener Art, indem er nämlich sagt, guckt euch doch die Herkunftsländer an. Da überall ist die Kriminalität zurückgegangen, weil diese Länder haben ihre Kriminellen auf Einladung von Biden in die USA abgeschoben.
Darauf warte ich noch, dass die AfD das bringt.
Ja.
Aber die Frage, ich fand ja die Frage gut von David Muir, war übrigens der Moderator, sorry, war mir vorhin nicht eingefallen. ist ja interessant, dass Sie sich jetzt um dieses Migrationsthema kümmern wollen, jetzt erstmal unabhängig davon, was wir inhaltlich davon denken. Aber es ist interessant, dass Sie sich mit Migration beschäftigen wollen als Weißes Haus, kurz vor der Wahl. Mhm. Und das hat mich halt an die Ampel erinnert. Ne, wir haben jetzt Wahlen in Ostdeutschland, die Bundestagswahl nächstes Jahr schon an. Und jetzt auf einmal, jetzt kümmern wir uns aber mal und machen die Grenzen zu oder tun unser Bestes und so weiter und so fort. Ja. Das war das.
Ja, klar, da gibt es strukturelle Parallelen.
So, nach einer halben Stunde wurde Harris ja so langsam warm und ich unterstelle Ihnen das jetzt mal, eines der Pläne war, Trump zu triggern.
Ja.
Mit, also ihn einfach so das Ego pushen und dass er einfach nur irgendwie Bullshit erzählt.
Ja.
Ein Trigger war natürlich besonders gut, seine Wahlkampfveranstaltung.
Ja.
Damit kamen sie an, wir gucken rein.
Ja, das war großartig.
And I'm going to actually do something really unusual and I'm going to invite you to attend one of Donald Trump's rallies, because it's a really interesting thing to watch. You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early out of exhaustion and boredom. And I will tell you, the one thing you will not hear him talk about is you.
She said people start leaving. People don't go to her rallies. There's no reason to go. And the people that do go, she's busing them in and paying them to be there and then showing them in a different light. So she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics.
Mhm. Gehen Sie doch mal zu einer Trump-Rally. Es ist furchtbar langweilig, die Leute gehen dann auch schon vorher irgendwann.
Ja, ja.
Das war jedenfalls da, wo ich war, damals 2016, nicht der Fall. Die Leute haben stur zugehört und alles beklatscht.
Ja. Und da hat sie, also das war da ein Kalkül, wo Trump genau wie vorauszusehen war, getriggert wurde und sofort in die Falle reingetappt ist und dann Sachen macht. Ja, die Leute, wer sind denn die Leute, die eher gehen? Das sind welche, die da gewesen sind, weil Harris sie dafür bezahlt hat, dass sie dahin gehen und dann gehen.
Nee. Sozusagen. Sie meinte, er meinte, das geht ja, eigentlich geht niemand zu Harris-Demos.
Ach so,
okay. Weil es ist halt so langweilig und die da hingehen, werden bezahlt.
Ja, okay.
Also das ist wieder so hier die rechte Verschwörung.
Gut, dann habe ich das falsch verstanden.
Ist wieder die rechte Verschwörung, ist als Antifa bezahlt.
Ja. Ne, aber alles, ne? das Entscheidende ist eben in der Tat, dass ihr Kalkül, wenn ich hier was mache, was Trump in seiner Selbstgefälligkeit sozusagen triggert reizt, dann reagiert er sofort darauf. Und genau das ist hier passiert.
Trumps Ego liebt es, vor riesengroßem Publikum zu reden und dass er die besten und größten Zuschauer hat, war ja auch jahrelang so.
Ja. Also da kann man sagen, sie hat ihm ein Stöckchen hingehalten und er ist drüber gesprungen.
Jetzt vielleicht meine Lieblingspassage aus dieser Debatte. Trump rantet über Migranten, die in den Swing States angekommen sind und was sie dort genau machen. Wir hören mal genau zu.
What they have done to our country by allowing these millions and millions of people to come into our country, and look at what's happening to the towns all over the United States. And a lot of towns don't want to talk. It's not going to be Aurora or Springfield. A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. And it's a shame.
Migranten essen die Haustiere der Stadtbewohner. Sie essen Katzen und Hunde. Das habe ich nicht gewusst.
Nein. Besonders empörend ist, sie fressen und essen dann auch noch die ganz süßen Kleinen.
Ja, mir ist sofort die Katzenpfote aus dem Mund gefallen, die ich schon im Mund hatte und gerade dran geknabbert habe, als ich das gehört habe. Ich bin froh, dass es endlich mal öffentlich gemacht wird, was diese illegalen Migranten mit unseren Haustieren machen, was sie damit wollen.
Geil. Ja, hast du jetzt auch mitgebracht, oder sollen wir drüber reden, wie die Reaktion des Moderators von Muir da war? Die war nämlich wirklich gut und souverän.
Sag's uns.
Er hat sofort, als Trump das sagt, dieses, ja, die kommen ja rein, millionenfach reingeholt und sie essen dann die Haustiere, hat er gesagt, Entschuldigung, wir haben mit dem City Mayor, also mit der Stadtverwaltung, gesprochen und die haben gesagt, diese Vorfälle gab es schlicht und einfach nicht. Ja. Und dann hat Trump gesagt, ja, das sagt er natürlich als Stadtverwaltung. Was soll er auch sagen? Ne? Ja. Die Stadtverwaltung sagt, aber natürlich gab es das. Ich habe das ja im Fernsehen gesehen. Ja. Ich habe es im Fernsehen gesehen. Das heißt, er ist da nicht nur einmal, sondern ein zweites und drittes Mal in die Falle von aberwitzigen Behauptungen getappt, weil es gab in irgendeiner Weise glaubhaft Berichterstattung darüber nicht.
Ja, du,
das ist. Es gab es einfach.
Das wollte ich jetzt noch nicht mal ernsthaft irgendwie hier in Erwägung ziehen und so weiter, aber es ist einfach nur, wie kommt er darauf?
Ja. Hm?
Ja. They're eating the cats. Ja. They're eating the dogs.
Ja.
Gut. Wichtig aber auch das Moderatorenteam von David Muir und Lindsay Davis. Mhm. Hat dann aber auch Harris kritisch befragt. Antwort ist jetzt natürlich wieder unbefriedigend, aber sie haben klar gemacht, wofür steht Harris eigentlich?
Ja.
Sie hat mal die Position, mal die Position. Hör mal rein.
Vice President Harris, in your last run for president, you said you wanted to ban fracking. Now you don't. You wanted mandatory government buyback programs for assault weapons. Now your campaign says you don't. You supported decriminalizing border crossings. Now you're taking a harder line. I know you say that your values have not changed. So then why have so many of your policy positions changed?
So my values have not changed, and I'm going to discuss at least every point that you've made. But in particular, let's talk about fracking because we're here in Pennsylvania. I made that very clear in 2020. I will not ban fracking. I have not banned fracking as Vice President of the United States. And in fact, I was the tie-breaking vote on the Inflation Reduction Act, which opened new leases for fracking. My position is that we have got to invest in diverse sources of energy so we reduce our reliance on foreign oil. We have had the largest increase in domestic oil production in history because of an approach that recognizes that we cannot over-rely on foreign oil. As it relates to my values, let me tell you, I grew up a middle-class kid raised by a hardworking mother.
Mm-hmm. Ja.
Ja, da muss man sagen, die Frage war natürlich richtig und gut zu sagen, ja, wenn du sagst, deine Werte haben sich nicht verändert, warum haben sich dann aber so viele deiner politischen Positionen verändert?
Ja, Hans, sie muss halt die Stimmen in den Swing States gewinnen.
Ja, ja, ja,
und
ja,
wenn in Pennsylvania die meisten für Fracking sind,
ja,
dann muss man halt auch populistisch und opportunistisch sein.
Ja, und da sage ich, es war richtig, diese Frage zu stellen.
Klar.
Sie hat es dann aber auch Harris relativ leicht gemacht, eine Antwort zu vermeiden. Da hätte man dann als Moderatorin dann doch noch mal nachfragen
können. Das meinte ich am Anfang, die Moderatorin hätte auch bei Harris deutlich besser
absolut.
Insistieren können.
Ja.
Weil am Ende ging es dann darum, jetzt beim Thema Fracking, schrecklich, schrecklich für die Umwelt, sollte es gar nicht geben. Ja. Ich meine, haben sie sich darüber gestritten, wer Fracking geiler findet.
Ja.
Gruselig.
Ja.
Weißt du übrigens, wer die Solarkraft geil findet? Also wenn man über Windkraft, dass Trump Windräder schrecklich findet und dass die Krebs erzeugen, wissen wir ja schon.
Ja, ja.
Was er jetzt über die Solarkraft sagt,
habe ich gar nicht gewusst.
Hör mal genau zu.
You ever see a solar plant? By the way, I'm a big fan of solar. But they take 400, 500 acres of desert
President
soil.
Trump, these are not good things for the environment, as she understands. Thank you.
Ja, ja.
Also, Solar ist doof, weil in der Wüste, wo ja nichts wächst, was aber nur Wüste ist, und die auf 500 Hektar oder so weiter da stehen, die nehmen ja diese schöne Fläche weg.
Mhm.
Das ist sein Argument.
Ja.
Obwohl in der Wüste ja sonst nichts ist. Also wo, wenn nicht in der Wüste, würdest du Solar aufstellen?
Ja. Wobei er vorher gesagt hat, er sei ein großer Freund von Solar.
Ja, und dann aber. Und das dann sagt er aber bei Windrädern auch, ja, ich bin an sich so windkraftfreundlich. Und ich bin da, weil er ja all energies. Ja.
Übrigens, ja, bei diesem Komplex hat er eine Aussage zu Deutschland gemacht.
Die ja, Nord Stream 2 ist zwei oder drei Mal gefallen. Meinst du das?
Nee, das meine ich überhaupt nicht. Sondern er sagte, ja, was hier die Biden-Administration probiert, ist ja sozusagen vollständiges Umschwenken
da, auf Renewables. Das kommt ganz am Ende, Hans.
Das kommst du das noch?
Das, okay, das war im Abschlussstatement.
Ja.
Die Deutschen haben das probiert.
Ja, und
genau, das, okay, kommt, das kommt am Ende.
Gut,
dann machen wir es. Thema 6. Januar, also Versuch der Stürmung des Kapitols von Trumps Anhängern, war hier Thema.
Is there anything you regret about what you did on that day?
You just said a thing that isn't covered peacefully and patriotically, I said, during my speech, not later on.
But let me just ask
you. You might ask her that question.
You were the president. You were watching it unfold on television. It's a very simple question as we move forward toward another election. Is there anything you regret about what you did on that day? Yes or no?
I had nothing to do with that other than they asked me to make a speech.
Also, ich fand die Frage, der Versuch ziemlich gut, dass es da jetzt von ihm kaum eine Antwort geben wird, war ja klar. Aber von David Muir zu fragen, gibt's irgendwas, was du
bereust
am 6. Januar? Und ich meine, er hätte ja irgendwas sagen können.
Ja, ja.
Hätte er irgendwie sagen, ja, vielleicht hätte ich dir nochmal sagen sollen, ey, bitte nicht stürmen oder so weiter.
Ja.
Aber
und aus der Tatsache, dass er auf diese ziemlich einfache Frage keine direkte Antwort hat, kann man den Rückschluss ziehen, dass er eben tatsächlich nichts bereut.
Hm.
Und das ist die indirekte Bestätigung, dass das, was da passiert ist, der Sturm aufs Kapitol, der faktische, dass ihm das durchaus recht war. Ein anderer logischer Schluss ist da eigentlich gar nicht zu ziehen.
Ja, also das ist ja schon alles gesagt dazu.
Ja.
Fand ich nur interessant.
Mhm.
Die Frage so, hatte ich auch noch nicht von anderen amerikanischen Journalisten gehört, darum selbst schuld Trump. Dann, glaube ich, so nach einer Stunde hatte Trump keinen Bock mehr. Und hätte am liebsten irgendwie die Debatte abgebrochen, weil ich glaube, sonst hätte er nicht das gebracht.
I would say we would both leave this debate right now. I'd like to see her go down to Washington, D.C. during this debate, because we're wasting a lot of time. Go down to, because she's been so bad, it's so ridiculous. Go down to Washington, D.C. and let her sign a bill to close up the border, because they have the right to do it. They don't need bills. They have the right to do it. The president of the United States, you'll get him out of bed. You'll wake him up at 4 o'clock in the afternoon. Right. You'll say, come on down to the office. Let's sign a bill.
Yeah.
Komm, hier, lass mal das Scheiße beenden und mach doch mal die Grenzen zu. Das ist viel wichtiger.
Ja, also, was hier deutlich wird, es war ja im Vorwege schon deutlich auch von klugen Analytikern gesagt worden, der Schwachpunkt eigentlich, den Harris hat, ist, dass sie eben jetzt dreieinhalb Jahre Vizepräsidentin war.
Ja, sie hat ja nichts gemacht.
Und man kann ihr vorwerfen, dass zu den kritischen Punkten, wo sie jetzt auch sagt, wir wollen das und das und das machen, dass da berechtigt die Frage ist, ja, warum habt ihr das denn bisher nicht gemacht?
Klar.
So. Und
da kannst du natürlich immer sagen, die Mehrheitsverhältnisse im Parlament sind halt, wie sie sind.
Ja, aber Trump hat
die Kritik eben, ist berechtigt.
Ja,
ja,
Trump hat diese objektive Schwäche der Harris-Position vor dem Hintergrund ihrer Funktion als Vizepräsidentin, die hat er eine Stunde lang nicht ausgenutzt.
Ja.
Und jetzt probiert er es, aber dann wiederum ein Stück weit zu spät und dann auch mit einem wenig überzeugenden Beispiel zu sagen, ja, dann hol ihn doch aus dem Bett und dann soll er das unterzeichnen, ihr könnt das doch.
Hol ihn.
So kann man diesen richtigen kritischen Ansatz nicht tatsächlich treffend umsetzen. Das funktioniert nicht.
Hol Joe um 16 Uhr nachmittags aus dem Bett.
Ja. Ja, gut. Ja, stimmt.
Fand ich auch gut.
Ja, ja.
Also die ganze Zeit Framing im Sinne von Andreas Biden ja schon. Der schläft die ganze Zeit. Haben wir eigentlich keinen wirklichen Präsidenten.
Ja.
Und ich meine, die tatsächliche Schwäche von Harris ist ja, dass sie einfach nur Vizepräsidentin war.
Ja.
Die Vizepräsidentschaft Also wenn du da im Weißen Haus bist, du hast ja faktisch keine Aufgabe, außer wenn du wirklich der Swing Vote bist, wenn es im Senat 50-50 ist, aber da war sie ja immer quasi, dann hat sie sich immer auf die demokratische Seite gestellt. Falls es mal nötig war, ist das keine Überraschung. Ansonsten bist du einfach nur der Backup-Präsident.
Ja, also das
du muss hast, man... Du hast nicht wirklich was zu sagen, du bist der Grüß-August, du fährst durchs Land.
Das muss man jetzt dann eben doch nochmal, es gibt ja viele Menschen, die an Biden großartig finden, dass er dann verzichtet hat und so weiter und so weiter, so große Erleichterung.
Ja,
aber man muss dann auch sagen, die Tatsache, dass Kamala Harris sozusagen eine, als er sie dann empfohlen hat oder gesagt hat, sie soll das machen, war sie eine allgemein als schwach und indifferent und unbekannt angesehene Person. Das hat etwas damit zu tun, dass Biden sie 3 Jahre lang wirklich im Grunde am langen Arm hat verhungern lassen.
Richtig. Ja, die waren jetzt ja nicht irgendwie enge Partner. Ja. Biden brauchte 2020 eine Frau.
Ja, ja.
Oder am besten quasi noch eine nicht weiße Frau als Running Mate.
Ja.
Und darum war sie dabei.
Ja.
Sie war ja, also 2020 haben wir ja auch verfolgt, das wollte sie auch schon Präsidentin werden.
Ja, das war grandios schiefgegangen.
Sie war äußerst
schwach. Sie war ganz schwach.
Und dann hat
Biden sie aber, und das ist der Punkt, der mir wichtig ist, Biden hat 3 Jahre lang sie nicht sich in irgendeiner Weise entfalten lassen.
Und die Demokraten haben das auch
hingenommen
und zweitens, nachdem Biden zurückgezogen hat, haben sie ja Harris auch nicht sich entfalten lassen.
Am Anfang nicht.
Also erstens ist mal grundsätzliche Kritik, sie wurde nicht gewählt, beziehungsweise irgendwie, es gab keinen demokratischen Prozess, sie hat sich beworben. Und weil kein anderer sich getraut hat, weil die Demokraten-Elite, das Establishment, gesagt hat, okay, Harris, mach, hat sich dann kein anderer getraut. Es gab keine wirkliche Abstimmung beim Parteitag. Es war dann einfach doof. Da waren die Republikaner aus demokratischer Sicht besser. Trump hat sich da durchgesetzt gegen die anderen Kandidaten.
Ja.
Und zweitens, und das muss man jetzt auch wieder betonen, bis zu dieser Debatte gestern hat Harris kein Einzelinterview gemacht.
Doch eins.
Sie hat mit Tim Walz zusammen ein CNN-Interview gemacht.
Ach so rum meinst du.
Sie hat kein Einzelinterview gemacht und sie hat bisher auch immer noch keine Pressekonferenz gegeben.
Ja.
Wo du halt nicht weißt, welche Fragen kommen.
Ja.
Das war jetzt quasi das erste Mal, wo sie im Vornherein nicht sicher sein konnte, welche Themen und welche Fragen kommen. Obwohl du dir dann natürlich bei der Debatte denken kannst, dass sie da die großen Themen rausholen. Aber das ist meine grundsätzliche Kritik an Harris. Sie verachtet die freie Presse.
Ja, also, das glaube ich nicht.
Nee, pass auf, sie
das
ignoriert.
Ist das falsche Wort.
Trump verachtet die freie Presse und will sie bekämpfen. Harris ignoriert sie und hofft quasi, indem sie keine kritischen Fragen und keine kritische Auseinandersetzung eingeht, dass sie so bis November durchkommt.
Aber ich glaube, es ist was anderes. Ich glaube, bei ihr steckt dahinter, sie war dann ja eben doch sehr überrascht, dass sie auf einmal die Kandidatin sein sollte. Das hat sie, glaube ich, überrascht. Damit hatte sie nicht gerechnet.
Ja gut, insgeheim wird sie immer darauf gehofft haben, dass Biden zurückzieht.
Das weiß ich nicht. Zumindest hat sie sich auf diese Rolle und was damit auch an öffentlichem Interesse und Herausforderungen verbunden ist, war sie nicht vorbereitet. Und deswegen glaube ich, als dann zu ihrer eigenen Überraschung sie das auf einmal war, da hat sie dann gesagt, Moment, ich brauche jetzt erstmal eine Weile Zeit, um mich darauf vorzubereiten, auf diese Sachen einzuarbeiten und so weiter. Das würde ich eher als Grund dafür ansehen, dass sie nur dieses eine Doppelinterview gibt. Wir werden es ja sehen, ob sie jetzt in der nahen Zukunft, also sind ja nur noch, wie lang, bis zum November?
2 Monate.
2 Monate. Ob sie in der Zeit mehr direkte Interviews und Gespräche macht oder nicht.
Man könnte ja aber sagen, das ist die naheliegendste Antwort. Sie ist, wenn es um kritische Interviews geht, einfach schwach. Und das weiß ihr Team, das wissen ihre Leute, und darum schützen sie sich davor. Wir machen weiter, weil bestes Beispiel ist Gaza-Krieg, Israel-Hamas. Die Frage ist wieder mal ziemlich gut. Die Frage ist nämlich, Biden hat jetzt auch schon versucht, irgendwie einen Deal, damit der Krieg aufhört, hinzubekommen. Hat er nicht geschafft. Was willst du machen? Harris hat darauf keine Antwort.
Vice President Harris, in December, you said, quote, Israel has a right to defend itself, but you added, quote, it matters how, saying international humanitarian law must be respected. Israel must do more to protect innocent civilians. You said that 9 months ago. Now an estimated 40,000 Palestinians are dead. Nearly 100 hostages remain. Just last week, Prime Minister Benjamin Netanyahu said there's not a deal in the making. President Biden has not been able to break through the stalemate. How would you do it?
Well, let's understand how we got here.
Wir brauchen uns die Antwort gar nicht anhören, weil das ist so eine typische Bundespressekonferenz-Antwort. Ja, erstens, Israel hat das Recht, sich selbst zu verteidigen, Hamas sind Terroristen und so weiter und so fort. Die Frage war aber, das war der Kern der Frage, was willst du denn jetzt anders machen als Biden, ja, damit es nicht mal einen Deal gibt? Hat sie überhaupt gar keine Antwort?
Nö, weil und da keiner eine Antwort hat.
Ja, aber das kann man ja auch herausstreichen. Ja. Und die Moderatoren haben mal wieder nicht darauf insistiert. Ja. Ey, kannst du mir die Frage beantworten?
Naja, also du hast recht. Es ist die Position ist inhaltlich ziemlich kongruent mit dem, was wir in der Bundespressekonferenz hören, dass sie sagen, Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung. Wir sind da solidarisch. In Deutschland ist das dann die Staatsräson.
Und sie sollen sie als Völkerrecht halten?
Ja, und sie sagen, naja, und die Sicherheit, und das ist dann auch eine Übereinstimmung, die Sicherheit ist die Zwei-Staaten-Lösung, die eben auch eine Existenzsicherheit, ja, für die Palästinenser
bedeutet. Aber das ist jetzt nichts Neues?
Nee, das ist nichts Neues. Und sie wissen aber auch, wenn das die Benchmarks sind, wenn das die Leitplanken sind, an denen sich die Politik gegenüber Israel auch orientiert, ja, dass sie da mit Netanyahu jemanden haben, der auf diese Sachen sich in gar keiner Weise einlässt.
Man hätte auch fragen können, okay, ja, es passieren dort Kriegsverbrechen.
Ja.
Warum werden denn trotzdem noch mehr US-Waffen, ja, geliefert, ja, an eine Partei, die Kriegsverbrechen damit begeht?
Ja, ja.
Da könnte man ja sagen, okay, macht das irgendwie, also man will, dass der Krieg aufhört,
ja,
und gleichzeitig unterstützt man eine Seite damit, dass der Krieg weitergehen kann. Das wären, ja, kritische Fragen, die gab es nicht. Stattdessen, ja, hat Trump.
Man hätte auch fragen können, dass die Frage hätte mir gefallen, nachdem Harris sagt, ja, es geht darum, das Existenzrecht Israels, Recht auf Selbstverteidigung, aber es geht auch darum, dass die Palästinenser eigene Staatlichkeit haben müssen. So. Dann wäre aus meiner Sicht die richtige Frage gewesen, die Position kennen wir.
Ja.
Jetzt hast du aber auf Seiten der israelischen Regierung eine Regierungskoalition und einen Premierminister, die dieses kategorisch ablehnen. Ja. Wie willst du bei dieser Ablehnung, ja, wie willst du dann dieses Ziel erreichen?
Ich hatte das Gefühl, dass sie das Thema nicht auslassen konnten, aber so, ja, schnell wie möglich wieder davon weg haben, ja, wollten. Und dann hat es Trump Harris auch noch leicht gemacht, in dem solchen Bullshit behauptet.
Ja.
She hates Israel. If she's president, I believe that Israel will not exist within 2 years from now. And I've been pretty good at predictions, and I hope I'm wrong about that one. She hates Israel. At the same time, in her own way, she hates the Arab population. Because the whole place is going to get blown up. Arabs, Jewish people, Israel will be gone. It would have never happened. Iran was broke under Donald Trump.
Also, wenn Kamala Harris Präsidentin wird, dann wird es Israel nur noch 2 Jahre geben.
Ja.
Das ist krass.
Ja, aber alle anderen auch, weil ja alles hochgeht.
Genau. Ist nicht unwahrscheinlich, also da sind Nuklearkräfte dabei. Aber sie hasst Israel.
Ja.
Israel wird es bald nicht mehr geben. Aber sie hasst auch die Araber.
Ja.
Also das ist so die dümmstmögliche Positionierung.
Ja.
Was er hätte tun können, das wäre doch smart gewesen, zu sagen, also wir sind deutlich israelfreundlicher gewesen als Biden und Harris.
Ja.
Also das war, ne, Trump hat ja die US-Botschaft nach Jerusalem verlegt, hat Netanyahu den Abraham Accords Deal machen lassen und so weiter. Darauf hätte er verweisen können. Wir sind viel unkritischer mit Netanyahu als ihr es seid. Darauf hätte er gehen können. Stattdessen behauptet er einfach.
Ja, aber das ist
den Bullshit.
Ja, das, wie ich finde, besonders besorgniserregende ist, dass bei ihm immer wieder diese Kategorie Hass, ja, als Maßstab eine Rolle spielt. Hass ist eine rein emotionale Kategorie, die nur denkbar ist in Relation zu dem emotionalen Gegenteil, das ist Liebe. Wer Politik, wer Politik und politische Entscheidungen nur in den Kategorien von Hass und Liebe verstehen und beurteilen und agieren kann, zeigt damit eigentlich aus meiner Sicht, dass er nicht über die intellektuellen, geistigen, strategischen Kapazitäten verfügt, die man in einem solchen Amt braucht. Das ist ein bisschen so, als wenn man, Entschuldigung bei allen Busfahrern, aber wenn man sagen würde, ein Busfahrer sei jetzt in der Lage, eine Raumfähre zu steuern. Das geht nicht.
Ja, aber ich meine, dass er nur in Hass- und Liebe-Kategorien denkt, das passt ja auch zu seiner Widerschaft.
Ja.
Ich hatte manchmal das Gefühl, dass Teile dieser unserer auch YouTube-Kommentarspalte oder allgemein YouTube-Kommentarspalten oder Foren-Teilnehmer einfach da sprechen.
Ja, aber die, weißt du, aber das die, ist, wollen, aber die, das ist, die wollen ja nicht Präsident werden oder genau, Kanzler oder also sonst was.
Dummes Trollen, einfach nur Hass erfüllt, von sich auf andere schließen, weil man selber Menschen hasst, oder stellt man an der anderen Seite, dass sie auch Menschen hasst, nur andere. Mhm. Ich fand Harris ganz gut, warum, als sie nochmal erklärt hat, warum die Diktatoren der Welt Trump so mögen.
That these dictators and autocrats are rooting for you to be president again because they're so clear. They can manipulate you with flattery and favors. And that is why so many military leaders who you have worked with have told me you are a disgrace.
Also erstens, glaube ich, stimmt das. Die Diktatoren wissen einfach, ja, mit Trump aber ein bisschen loben und um Finger wickeln. Da kann man ihn auf jeden Fall zu irgendwelchen Sachen bringen. Hat sie, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Gab ja auch irgendwie, den Spruch habe ich jetzt nicht mitgebracht, dass Putin ihn zum Lunch vernaschen würde.
Ja, das war eine Reaktion, glaube ich.
Ja.
Viel nicht im Gespräch, sondern war eine
He would Reaktion eat you for lunch.
Ja.
Lass uns mal ein bisschen beeilen. Wir wollten eigentlich schon längst Schluss haben. Wir wollten eigentlich euch nicht so sehr langweilen und das nicht so lange herausziehen. Entscheidende Frage nochmal zum Ukraine-Krieg.
Just to clarify in the question, do you believe it's in the U.S. best interest for Ukraine to win this war, yes or no?
I think it's the U.S. best interest to get this war finished and just get it done.
All right.
Negotiate a deal.
Also die Frage, ist es nicht im US-Interesse, dass die Ukrainer diesen Krieg gewinnen? Hm. Und er dann so, ja. Das Interesse ist, dass der Krieg aufhört.
Ja.
Hätte er zumindest sagen können, ja, also für die Menschen, die da vor Ort sterben.
Ja.
Irgendwie sowas.
Das sagt er ein bisschen später.
Hat er gesagt?
Ja, er hat gesagt, dieser völlig überflüssige Krieg mit Hunderttausenden von Toten. Also da steckt das drin, das hat er schon gesagt.
Ja. Aber anders als jetzt andere westliche Regierungen, die zumindest immer so tun, als ob sie die Ukraine unterstützen wollen, damit sie gewinnt, sagt er einfach, ey komm, lass mal was sein, Krieg vorbei. Was er implizit, wenn er, das war ja auch die Frage, und das hat Harris ja auch gesagt, er meinte ja so, ja, ich kann in 24 Stunden den Krieg beenden.
Ja, natürlich.
Klar, Putin anrufen und sagen, was willst du haben?
Ja, alles klar. Beziehungsweise zu sagen, USA stellen ihre Unterstützung ein.
Genau.
Hat er indirekt ja auch angedeutet.
Und dann ist es vorbei.
Ja, dann ist es relativ schnell vorbei.
Wo ich Trump loben muss, wir sind ja hier immer faire Analysten, was Harris nicht anspricht, was die meisten auch in Amerika nicht ansprechen, auch hier in Deutschland nicht, nukleare Waffen. Mhm. Weil Trump hat jetzt nicht inhaltlich recht, aber er hat quasi auf einer Diskursebene recht.
Other people don't have. He's got nuclear weapons. They don't ever talk about that. He's got nuclear weapons. Nobody ever thinks about that. And eventually, maybe he'll use them and maybe he hasn't been that threatening. But he does have that. Something we don't even like to talk about. Nobody likes to talk about it.
Und da muss ich habe jetzt im Sommer ja Nuclear War, ein Szenario von Andy Jacobson gelesen. Hast du übrigens auch. Habe ich dir gegeben. Das stimmt. Wir müssen über Atomwaffen reden. Also gerade eine Atomwaffe reicht schon, wenn du das Buch liest, die irgendwo hochgeht, entweder fälschlicherweise oder bewusst und die ganze Welt ist im Arsch.
Ja.
Und er hat sogar am Ende, glaube ich, in den Abschlussthemen auch nochmal gebracht, wir reden eigentlich nicht zu wenig über Atomwaffen. Er hat es jetzt natürlich in Bezug auf Putin und darum ist er gefährlich, was stimmt. Aber ich will da Trump mal loben, dass er zumindest auf einer Diskursebene recht hat. Wir reden eigentlich gar nicht darüber, weil das ja auch uns betrifft.
Weil wir es aber auch wissen.
Ja, aber nur weil wir es wissen, kann man es ja trotzdem im Bewusstsein holen.
Ja, die Frage ist, wenn man es im Bewusstsein hat, wenn man darüber redet, welche Konsequenzen hat diese mögliche Perspektive aufs politische Handeln?
Mhm.
Ja. Man ist ja die Tatsache der Existenz von Atomwaffen und die Tatsache, dass eine einzige zufällig oder nicht zufällig eingesetzte Atomwaffe sozusagen tatsächlich nukleare Vernichtung auslösen kann, das macht dich natürlich auch in einer gewissen Weise erpressbar, dass man sagt, ja, wenn das so ist, dann dürfen wir bestimmte Sachen gar nicht mehr machen können, weil wir ja diese Perspektive nicht ausschließen können. Mhm. Und dieses Kalkül, die Erpressbarkeit, die dann entsteht, das ist ja etwas, mit dem auch, jetzt kann man sagen, auch Sarah Wagenknecht hat sie natürlich recht, ja, wenn sie sagt, es gibt diese Atomwaffen und so weiter. Das ist richtig. Die Frage ist, dieses zu wissen und im Hinterkopf zu haben, welche Auswirkungen hat dieses Wissen auf politische Handlungen und Entscheidungen?
Mein Punkt ist, neben dem Klimawandel sind Atomwaffen die größte Gefahr für die Menschheit, also die Existenz der Menschheit. In den 80ern war es ja, die Angst vor Atomkrieg viel größer, das weißt du besser als ich, weil ich da nicht am Leben war, aber so wie ich es mitbekommen habe. Trotzdem ist die Gefahr eines Atomkrieges genauso groß laut den führenden Forschern, gibt ja mal diese diese Uhr 5 vor 12, 3 vor 12 und so weiter, wie im Kalten Krieg damals. Mhm. Und damals wurde, wirst du wahrscheinlich nicht leugnen können, tatsächlich über Atomkrieg zumindest öffentlich geredet. Und die Leute hatten Angst davor.
Ja.
So. Dann nochmal eine Passage, weil Harris stolz ist, dass sie die US-Truppen aus Afghanistan abgezogen haben, ist natürlich alles nicht gut gelaufen. Und dann sagt sie nochmal einen Satz zu Kampftruppen weltweit.
America's taxpayers are not paying the $300 million a day. We were paying for that endless war. And as of today, there is not one member of the United States military who is in active duty in a combat zone in any war zone around the world, the first time this century.
Da habe ich jetzt mal eine Frage. Also sie behauptet ja, dass es zum ersten Mal im 21. Jahrhundert unter der Biden-Administration keine amerikanischen Kampftruppen in aktiven Kriegsgebieten gibt.
In a Warzone. Also
active
in,
Warzone.
Ja, in einem aktiven Kriegsgebiet, ja.
Darauf bezieht sich ja, also das ist die Antwort darauf, dass sie in Afghanistan nicht mehr sind.
Ja.
Wo sie Basen hatten, Truppen hatten, die zu Not auch gekämpft haben.
Ja.
Das war ja, ist der Bezug.
Ja.
Ich würde sagen, diese Aussage stimmt nicht, weil es gibt tatsächlich amerikanische Truppen in anderen Ländern, wo gerade noch Krieg herrscht, die dort sind und Basen besetzen.
Welche meinst du?
Syrien. Müsst einfach googeln. Al-Tanf heißt die Basis. Das ist ein kleiner Teil in der Nähe von Homs, wo die Amerikaner einen Teil Syriens besetzen, ist öffentlich, kann man alles nachgucken. Combat Troops sind da stationiert und die kämpfen zur Not auch.
Ja, kämpfen sie zur Not oder ist das im Moment eine aktive Kampfzone?
Das wäre jetzt die Frage.
Ja.
Aus meiner Sicht ist in Syrien immer noch Krieg, Bürgerkrieg, verschiedene Truppen. Und wenn dort Krieg ist, ist es eine aktive Kampfzone.
Mhm.
Und wenn dort Amerikaner Teile Syriens besetzen mit einer Basis, Al-Tanf, dann würde ich sagen, ist ihre Aussage nicht richtig.
Ja, gut, dazu müsste man dann jetzt von ihr, deswegen wäre es richtig, die Frage zu stellen,
stimmt
schon. Was verstehst du unter aktiver Kriegszone?
Genau, also,
und dann genau
jetzt
mit
in dem Moment schießt ein amerikanischer Soldat irgendwo, das muss gerade in Syrien nicht sein.
Ja.
Aber es sind Kampftruppen, amerikanische Kampftruppen in Syrien und besetzen Teil Syriens.
Mhm.
Wollte ich jetzt einfach mal mitbringen. Dann kritisiert sie aber den Trump-Deal, den Trump-Deal, den Trump ja in seiner Amtszeit mit der Taliban gemacht hat. Hören wir nochmal rein.
He negotiated directly with a terrorist organization called the Taliban. The negotiation involved the Taliban getting 5,000 Taliban terrorists released. And get this, no, get this. And the president at the time invited the Taliban to Camp David.
Stimmt alles. Man kann Trump dafür kritisieren, dass er mit der Taliban verhandelt hat. Auf der anderen Seite war ja immer so, ja, mit wem sollen die Amerikaner, wenn es um Abzug aus Afghanistan geht, sonst verhandeln? Und was sie ja bei ihrer Kritik an Trump, oh, der verhandelt mit Terroristen, vergessen hat, Biden hat den Trump-Deal ja umgesetzt. Mhm. Also Trump hat den Abzug der Amerikaner verhandelt und unter Biden ist der Abzug passiert.
Ja, völlig klar. Dass
hätte man auch von der Moderatorenschaft erwarten können, dass das reinbringt. Aber darum sind wir hier, den Kontext ein bisschen zu geben.
Naja, es war auf der anderen Seite, du hast ja gesagt, oder wir haben beide festgestellt, dass sie im Verlauf des Gesprächs besser wurde, dass sie aus einer anfänglich nervös und auch defensiven Position dann zunehmend in Selbstsicherheit und auch in eine Offensive gekommen ist. Das hier ist Ausdruck der Sache, weil Trump ja gesagt hatte, das ist ein komplettes Desaster. Afghanistan ist ein komplettes Desaster. Eine Schande und so weiter und so weiter, wie wir da abziehen mussten. Und da hat sie dann durchaus zutreffend, aber das ist eben dann auch taktisch emotional gesagt, ja, wer hat denn damit angefangen? Wer hat damit angefangen? Wer hat mit den Taliban angefangen? Und dann hat sie ja das Schwergewicht gesagt auf diese moralisch-emotionale Ebene. Und dann adelst du die da noch dadurch, dass du sie nach Camp David, unserem heiligen Ort Camp David, einlädst.
Die Taktik ist eigentlich immer klar. Ja. Trump ist der beste Freund von Diktatoren und Terroristen, weil er mit denen gerne redet und mit denen verhandelt.
Ja.
Das ist die Taktik. Und wir, Harris, sind die Guten und wir reden eigentlich nur mit unseren Freunden, den Demokraten, andere Länder, in der NATO, wo man auch mal fragen kann, wer ist denn eigentlich alles so in der NATO? Was ist eigentlich mit Saudi-Arabien, mit Türkei, mit Ägypten? Das sind doch unsere Autokraten und unsere Diktatoren. Das lassen wir alles mal weg. Ja, da ist dann auch Präsidentin Harris die beste Freundin, würde ich mal behaupten.
Ja, und die Türkei ist ja auch eine lupenreine Demokratie.
Zwei letzte Clips. Mein Highlight der Debatte, es ging um die Gesundheitsreform, die Republikaner seit Ewigkeiten, also die Obamacare, wieder rückgängig machen wollten, was sie nie geschafft haben, auch Trump nicht als Präsident. Da kommt die Nachfrage der Journalistin. Ja, was ist denn jetzt der Plan? Was ist denn der Plan? Okay, ihr wollt Obamacare abschaffen, was ist denn jetzt der Plan? Und Trump kommt damit.
But until then, I'd run it as good as it can be run.
So just a yes or no, you still do not have a plan.
I have concepts of a plan. I'm not president right now. But if we come up with something, I would only change it if we come up with something that's better and less expensive.
Das ist geil. Was ist denn jetzt der Plan? Ja, ich habe ein Konzept von einem Plan. Und außerdem bin ich ja noch gar nicht Präsident.
Ja, also das zeigt wiederum das, worüber wir vorhin schon gesprochen haben. Wenn es für Trump unangenehm wird, hat er immer nichts damit zu tun. Ja. Ich bin ja nicht Präsident. Und es zeigt, dass er komplett unvorbereitet ist, indem er nämlich sagt, ja Moment, ich habe Konzepte für einen Plan. Das ist doch wirklich Bullshit. Im Übrigen hat in dieser Passage, das ist jetzt in den O-Tönen nicht drin, da hat Harris in der Rhetorik bewusste Anleihen gemacht bei Martin Luther King, dessen bekannteste Rede ja die ist I Have a Dream. Gilt als ein Klassiker der Rhetorik, weil die Wirkung besteht eben darin, dass er diese Redewendung I Have a Dream wiederholt und wiederholt und wiederholt. Sie setzt das um in der Form I Have a Plan. I Have a Plan. I have a plan. Das ist sozusagen.
Ich verrate euch leider nur nicht, was dieser Plan ist.
Ja, sie sagt schon die Überschriften des Plans, aber macht keine Ausführung. Und dann, das ist eine, aus meiner Sicht rhetorisch, ist das eine direkte, ein direkter, bewusster Bezug zu Martin Luther King. Umso mehr als in dem I have a plan.
Und da kommt ist natürlich auch noch mal populär oder zumindest populistisch zu sagen, hey, Hans, ich habe einen Plan.
Ja, ja.
Ich weiß ganz genau, was ich jetzt beim nächsten Interview am Freitag mache.
Ja.
Ich habe einen Plan. Ja, das wird gut.
Ja, ja.
Das wird ein gutes Interview, Hans.
Ja.
Also mein Plan wird aufgehen.
Ja.
Jetzt frag aber nicht, was mein Plan ist.
Ja, aber es zeigt mir, dass sie, die als durchaus Underdog reingegangen ist in diese Kandidatur und eigentlich ein Stück weit auch noch eben, weil es eine Premiere für sie ist, dieses Gespräch als höchst angesiedeltes, dass sie sich da im Verlauf des Gespräches ein Stück weit freigeschwommen
hat. Ja, wie gesagt, 20 Minuten war sie nervös und dann hat sie den Plan umgesetzt und Trump ist in die Fallen reingelaufen.
Ja.
Letztes Ding, Abschlussstatement von Donald Trump. Deutschland ist mehrfach indirekt von ihm in mein Spiel gebracht worden wegen Nord Stream 2 und dass Biden Nord Stream 2 nicht verhindert hat, wo man immer sagen könnte, Alter, das war ein Deal zwischen Deutschland und Russland. Die Amerikaner haben natürlich alles getan, dass das nicht kommt, weil sie ihre Gasinteressen und so weiter durchsetzen wollten. Aber es war nie, die Amerikaner hätten das nur mit Militärgewalt verhindern können. Er tut ja so, das war die Amerikaner, er und Biden hätten das alles verhindern können. Das habe ich also alles weggelassen. Aber Germany fiel in seinem Abschlussstatement.
We're not going to frack. We're not going to take fossil fuel. We're not going to do things that are going to make this country strong, whether you like it or not. Germany tried that, and within 1 year, they were back to building normal energy plants. We're not ready for it. We can't sacrifice our country.
Also, was er ja meint, ist, ja, also die Deutschen haben ein Jahr lang mal versucht, ohne fossile Energien auszukommen. Und haben es dann wieder sein gelassen und jetzt bauen wir wieder neue fossile Anlagen.
Ja, ich habe heute in der Bundespressekonferenz den Vertreter des Energie-, also Wirtschaftsministeriums, Energieministeriums sozusagen danach gefragt, wie sie das, was er damit gemeint haben könnte. Und dann war die Auskunft des Sprechers, sie seien sehr verblüfft gewesen über diese Äußerung. Sie hätten keine Ahnung, was er damit gemeint hätte. Ja. Und hat die Bundesregierung Anfang des Jahres ja gesagt, ja, wir werden neue Gaskraftwerke bauen, die dann aber auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Die brauchen wir. Über das hinaus aber erstens gäbe es keine neuen. Also im Grunde haben die gesagt, das, was Trump da gesagt hat über Deutschland und Energieversorgung, ist ein aberes Mal.
Aber ist einfach so, kompletter das Bullshit. Kennen wir ja dann wieder aus den rechtsradikalen Diskurs hier in Deutschland.
Ja.
Die Grünen, die haben ja gar keine Ahnung von Energieversorgung und machen hier Wind und Solar und hat Deutschland total in den Ruin getrieben. Jetzt, jetzt sind sie wieder schlau.
Ja.
Und haben kapiert, das geht alles so nicht.
Ja.
Das war's.
Ja.
Ich muss, wir haben viel zu lange überzogen, weil ich muss in 8 Minuten schon zu Hause sein, weil mein Reparateur kommt.
Ja, dann aber los.
Ja. Letzte Frage. Letztes Mal haben wir Biden gegen Trump 2020 als Shitshow bezeichnet. Würdest du das diesmal auch sagen? Ich glaube,
Nein,
es war keine Shitshow.
Nein, es war keine Shitshow. Es war immer noch nicht das, was man als eine wirklich intensive, offene, tiefgehende diskursive Debatte ansehen würde. Das wäre aber vielleicht zu viel verlangt. Ja. Es war aber, glaube ich, viel mehr konnte man unter den US-amerikanischen Verhältnissen und Voraussetzungen nicht verlangen. Und von daher, ich habe es mir gern angeguckt. Ich kann nur empfehlen, 1,5 Stunden sind auch nicht so lang. Kann man sich gern angucken. Es gibt's mit deutscher Übersetzung.
Stand jetzt wird es keine zweite Debatte zwischen den beiden geben. Mhm. Mich würde auch wundern, wenn Trump dazu nochmal Lust hätte.
Ja.
Das war's von uns. Ciao, ciao.
See you.